Je suis Charlie war überall zu hören und zu lesen. Und wer bis dahin noch nicht wusste, was Charlie ist, der hat es diese Woche gelernt. Nous sommes Charlie, wir sind Charlie. So klang es auch am Donnerstag gleich vor dem Auswärtigen Amt und wurde dort gesagt, wir verneigen uns vor den Toten, Gedächtnisminuten, Gedenken an allen Orten. Seit diesem grausamen Attentat am Mittwoch geht dieser Satz durch alle Medien, durch Köpfe und Gedanken. Je suis Charlie. Tausende blieben im Alltag stehen, versammelten sich, bekundeten ihre Solidarität und zeigten ihre Trauer, wo der Terror sein grausames Gesicht gezeigt hat. Tausende erhoben ihre Stimme gegen Hass und Gewalt, Manifeste und Reden wurden veröffentlicht, zum ersten Mal auch gemeinsam von allen großen drei Religionen in Deutschland verfasst, Spezialsendungen gezeigt, aufgerufen wurde dazu, sich mit allen Mitteln der Vorbereitung des Hasses und jeder Form von Gewalt zu widersetzen. Die Saat des Hasses dürfte jetzt nicht aufgehen, so Jochen Bohl, der stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Und die Demokratie sei stärker als der Terror. Wir lassen uns durch den Hass nicht spalten, so hieß es. Das hohe Gut der Meinungsfreiheit wurde verteidigt, doch da waren gleich solche Sprüche zu lesen: Wer Feind der Meinungsfreiheit ist, ist auch unser Feind. Ob das dem Frieden dient, ist eine andere Frage. Statt Hass zu schüren, gelte es jetzt, Respekt des jeweils anderen zu pflegen. Wer ist Freund, wer ist Feind? Who is who? Zu wem solidarisiere ich mich in dieser Zeit? Und wo ist mein eigener Platz, meine eigene Aufgabe? A drop of ink can make a million think, war ein Satz, den ich gelesen habe. Ein Tropfen Tinte kann Millionen nachdenken lassen. Fangen wir jetzt alle an zu schreiben, zu reden, wie auch immer. Ich sah in dieser Woche eine Karikatur, die mich sehr bewegt hat. Ein großer Bleistift, der wie Holz gefällt wurde und daraus sprangen sämtliche kleine Stifte. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. Was ist deine, was ist meine Aufgabe in dieser Zeit? Gestern waren es nicht 100 Leute, viel weniger, die sich am Rathausmarkt versammelten, um stumm ihre Stimme zu erheben für die verfolgten Christen. Nur eine kleine Schar und doch ein Zeichen. Je suis Charlie. Wer bin ich? Wer bist du? In Römer 12, 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aber was kann ich denn schon tun? Was kannst du schon tun? Was kann ich ausrichten mit meiner kleinen Kraft, vielleicht auch meinem mangelnden Selbstbewusstsein? Gibt es nicht immer andere, die sowieso alles viel besser können, besser Worte verfassen, besser malen, besser schreiben, besser handeln, besser dienen? Gibt es nicht andere, die passender für die Aufgabe wären? Vielleicht auch solche Gedanken, wenn wir jetzt gemeintlich an Wahlen denken, die ja in diesem Monat schon anfangen, für die Aufgaben im Vorstand, im Ältestenkreis, Aufgaben in der Gemeinde, im Beruf, Leisungen im Gottesdienst, sich einzubringen. Und was kann ich für den Frieden tun in dieser Welt? Lass es für diesmal geschehen. Tu es einfach, sagt Jesus einem Johannes, der ihn taufen sollte, aber sich in keinem Fall dieser Sache gewachsen fühlt. Johannes sagt gleich, was soll ich denn schon ausrichten? Wer bin ich denn schon? Jesus, du müsstest mich doch taufen, dann wären die Verhältnisse klarer. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, sagt Johannes. Und du, Jesus, kommst zu mir? Das ist fast so, als wenn eine Ärztin im OP steht, die gerade ihr Examen abgeschlossen hat, jemand am offenen Herzen operiert und da meldet sich jemand, der hospitieren will Und als er reinkommt, war es die Koryphäre auf dem Gebiet, der Herzspezialist überhaupt, der plötzlich hospitieren will. Oder der Schüler, der die Arbeit des Lehrers korrigieren soll, beurteilen. Bin ich dem eigentlich gewachsen? Wer bin ich denn im Vergleich zu dir? Du, Jesus, willst von mir einen Dienst? So die Frage des Johannes. Und vielleicht manchmal auch unsere. Jesus, du könntest doch. Was soll ich da schon tun? Ich lese uns Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Soweit der Text. Die Situation: Johannes, der Cousin von Jesus, tauft in der Wüste. Er ruft die Menschen auf zur Umkehr und er ruft sie in die Beziehung zu Gott. Johannes ruft die Menschen, damit sie aus ihrer falschen religiösen Sicherheit aufwachen. Und er nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Er sagt den Sadduzäern und Pharisäern: Ihr Schlangenbrut, beruft euch nicht darauf, dass ihr Abrahams Kinder seid. Das hilft euch auch nicht weiter. Das hilft euch nicht im Gericht. Nur die Umkehr zu dem lebendigen Gott, ihm gehorsam zu sein. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Dieser Aufruf wird nur ein Kapitel später Jesus zugeschrieben. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Und die Menschen folgen diesem Ruf des Johannes, kommen in die Wüste, sie gehen hin, bekennen ihre Schuld, ihre Sünden und ließen sich taufen. Sie machten damit fest: Ich will neu beginnen, ich will neu anfangen, ich will Gott gehören und auf sein Wort hören, danach handeln. Vielleicht waren es noch nicht mal die grausamen Schreckentaten, die man getan hat, sondern vielleicht auch das Gute, was in der letzten Woche nicht passiert ist. Oder anderes, was nicht geschehen ist. Taufe, so schrieb ein Kollege, ist der Auftakt zu einem Leben, in dem man sich ganz der kommenden Gottesherrschaft unterstellt und den Willen Gottes vollkommen erfüllt. Das Vollkommen merken wir in unserem Alltag ja auch, ist gar nicht so leicht. Der Alltag, aber das Leben zeigt, welche Kraft in dir wohnt, in uns wohnt. Der zeigt, wessen Kind ihr seid. In Römer 8, Vers 14 heißt es, so haben wir es gehört anfangs, welche der Geist Gottes sind, die sind Gottes Kinder. Da ist etwas an Frucht sichtbar, das Fruchtbare, was in unserem Leben deutlich wird. Und nun kommt Jesus selbst zu Johannes und will sich taufen lassen. Da ist diese ewige Frage: Warum muss sich der Sohn Gottes eigentlich taufen lassen? Hat er es denn nötig? Und die Irritation von Johannes: Warum soll gerade ich dich taufen? Warum wird mir das zugetraut? Warum ich? Nachdem Matthäus die Situation beschrieben hat, gibt es um das Verhältnis zwischen Johannes und Jesus. Da fängt dieses Gespräch an: Wer bist du? Wer bin ich? Who is who? Und diese Taufe wird plötzlich zur Rahmenhandlung, weil erst die Beziehung zwischen Johannes und Jesus im Vordergrund steht und dann die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Wer bist du? Wer bin ich? Und eines darf dabei auch nicht übersehen werden bei dieser ganzen Szene: Jesus geht hinaus, folgt diesem Ruf wie alle um ihn herum, und er stellt sich an die Seite der Sünder. Er stellt sich an die Seite der Menschen, die hingehen, ihre Sünden bekennen, die sagen, ich habe was falsch gemacht und ich möchte neu anfangen. Ich möchte mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Der Liederdichter Gerhard Schöne schreibt, und wenn ich ganz unten bin, weiß ich dich an meiner Seite, Jesus, meine Freude. Und nicht nur er, andere haben es in ganz anderen Texten auch so verfasst. Wenn ich ganz unten bin, dann ist er an meiner Seite. Der Terror hat in der letzten Woche sein grausames Gesicht gezeigt und alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dagegen mag Epiphanias, der 6. Januar, für manche von uns verblasst sein, zumal er ja auch gar kein Feiertag für uns ist und für uns Freikirchler vielleicht auch noch weit weg, aber in Losung sind wir vielleicht drüber gestolpert. Das Fest der heiligen drei Könige war uns nicht so ganz bewusst im Alltag. Auch der eigene Alltag, die Termine, die Situationen, die da waren, Todesnachrichten, Trauer, Sterbefälle, Todestage. Epiphanias ist im Kirchenjahr gerade dran. Im Kirchenjahr denken und erinnern wir uns daran, Gott zeigt sich uns in seiner Herrlichkeit. Das hört mit Weihnachten nicht auf. Gott zeigt sich uns in seiner Herrlichkeit, in Gottes Dabeisein. Er ist das Kind in der Krippe, aber er ist auch der, der sich an die Seite der Sünder stellt, der den Weg geht, der mitgeht. Er ist erschienen, Gott wurde Mensch. Und der Predigttext erinnert daran, Gott stellt sich an die Seite der Sünder und will genauso wie sie einen Neuanfang bekennen. Ich bin Mensch. Gott, ich bin Mensch, Gott. Gott solidarisiert sich mit uns Menschen. Er kommt an unsere Seite. Er solidarisiert sich mit unseren Schmerzen und Sünden, mit den Ungerechtigkeiten, die uns geschehen, aber er bleibt nicht da stehen. Er geht hinein in den Hass und die Gewalt dieser Welt. Er macht sich angreifbar und verletzlich. Und das Erste, was Matthäus im Anschluss an die Taufe Jesu berichtet, ist seine Versuchung. Und in der Begegnung mit Jesus erkennt Johannes, der gerade noch allen gepredigt hatte, kehrt um, lasst euch taufen. In der Begegnung mit Jesus merkt auch dieser Johannes seine eigene Bedürftigkeit. Ich bräuchte es eigentlich, dass du mir dienst, Jesus. Ich bin nicht wert, diese Aufgabe zu tun, so könnte man den Zweifel Johannes an seine Fähigkeiten hören oder die Ehrfurcht vor Jesu Größe. Lass es für dieses Mal geschehen, so sind die ersten Worte von Jesus im Matthäusevangelium. Lass es geschehen, denn Gottes Wille soll erfüllt werden. Und da zeigt sich Jesu Größe und Demut zugleich. Gottes Wille soll geschehen. Es soll erfüllt werden, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Kommt zu ihm, dorthin, wo er verkündigt wird. Bekennt eure Sünden, bekennt euch zu ihm und lasst euch taufen. Kommt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Die Taufe ist Auftakt zu einem Leben, in dem man sich ganz der kommenden Gottesherrschaft unterstellt. Und da zählt nicht, wer von uns ist besser, größer, würdiger, gerechter. Da zählt nur die Bereitschaft, auf Gott zu hören und seinen Willen zu tun. Und Gerechtigkeit im biblischen Verständnis ist vielleicht nicht das, was wir gerade uns vorstellen und fordern würden. Gerechtigkeit heißt erstmal Beziehung, heißt ein Leben miteinander. Gerecht ist in der Bibel, wer sich der Beziehung zu Gott entsprechend verhält. Gerecht ist, wer sich in den Beziehungen so verhält, wie es der Beziehung entspricht. Jesus stellt sich an die Seite der Sünder und er bekennt sich zu Gott. Indem er sich taufen lässt, bekennt er Gottes Herrschaft, zeigt, dass er sie anerkennt. Das Reich Gottes ist nah und das gilt auch heute. Das Reich Gottes ist nah. Ja, und ich gehöre dazu. Ein Wort, dass wir uns fragen können und sagen, ja, ich bin ein Teil des Ganzen und bekennen können, ich gehöre dazu. Das Reich Gottes ist nah, das ist in Jesus konkret geworden. Daran erinnern wir in diesen Tagen. und wollen es bekennen und nicht verblassen lassen, neben all diesen Nachrichten, die unser Herz erschrecken kann. Und seine Menschwerdung war erst der Anfang. Auch Johannes will den Willen Gottes tun und seine Gerechtigkeit erfüllen, und so zählt nicht mehr die Größe der Aufgabe, sondern allein das Hören und Handeln. Und der gerade noch gesagt hat, diese Aufgabe ist für mich zu schwer, ich bin gar nicht dafür in der Lage, der tut es, weil er Gottes Willen tun will. Jesus erfüllt mit seinem Leben den Willen Gottes. Er bekennt sich zu Gott und Gott bekennt sich zu ihm. Einige Kapitel später lesen wir in Matthäus diesen Satz von Jesus: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und vorher schon hatte Jesus gesagt zu den frommen Leuten seiner Zeit, dass sie nicht nur reden sollen, sondern ins Reich Gottes kommt, wer Gottes Willen tut. An den Früchten sollt ihr sie erkennen, an den Früchten werden auch wir erkannt. Je suis. Ich bin. Jesus stellt sich hier in diesem Text als der vor, der den Willen Gottes tut und sich dafür einsetzt, dass sich erfüllt, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und er beginnt sein Wirken mit der Aufforderung: Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe dabei. Das Himmelreich ist nahe. Und Matthäus berichtet direkt nach dieser Aufforderung die Verse der Bergpredigt. Und die möchte ich uns heute lesen. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wer sich zu Gott bekennt, sich mit ihm solidarisch zeigt und ihn als Herrn bekennt, zu dem bekennt sich Gott der Vater. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, welche seinen Willen tun und Frieden stiften. Amen. Wir haben einen Moment der Stille.